Sprache ist Kommunikation und Kommunikation kann man auch auf seinen eigenen kreativen Wegen irgendwie ausüben. Also ich glaube, da muss man auch einfach mal von diesem festgefahrenen Konstrukt Sprache wegkommen und schauen, dass man sich auch so verständigen kann.
Herzlich willkommen zum Podcast für binationale Paare und Familien. Salü, hello, Afonganjia und hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Ich weiß, es war lange Pause, es war viel los. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder zuhört und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe super spannende Interviewgäste und es geht um das Thema Mehrsprachigkeit. Das ist, denke ich, ein Thema, das sehr, sehr viele binationale Paare betrifft, beschäftigt, vielleicht manchmal auch ganz unbewusst, weil man die Mehrsprachigkeit so verinnerlicht hat oder so in den Alltag integriert hat, dass es irgendwie völlig normal geworden ist, dass Mehrsprachigkeit einfach dazugehört. Und ich glaube, viele Leute, die nicht unbedingt in dieser binationalen Kombination leben, die haben vielleicht auch mehrsprachige Aspekte in ihrem Alltag, aber die machen sich das vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst. Und deswegen dachte ich, es ist Zeit, über das Thema Mehrsprachigkeit zu sprechen. Heute geht es hauptsächlich um Mehrsprachigkeit in der Beziehung und um Mehrsprachigkeit mit den Kindern. Denn das ist ja dann auch nochmal eine ganz, ganz spannende Komponente, wenn man dann auf einmal von 2 zu 3 oder zu 4 oder zu 5 als Familie wächst und sich dann vielleicht nochmal ganz neu überlegen und auch definieren muss, wie die Sprache eigentlich in der Familie als Kommunikationsmittel eingesetzt wird. Auch das geschieht bei manchen Familien vielleicht ganz unbewusst und ganz auf ganz natürliche Art und Weise. Bei anderen steckt da vielleicht ganz viel Planung dahinter. Auch das ist ganz spannend zu sehen, wie sich da unterschiedliche mehrsprachige Familien unterschiedliche Wege schaffen. Meistens führen dann alle Wege irgendwie zum Ziel oder zur erfolgreichen Kommunikation auf jeden Fall. Aber heute möchte ich eben mit meinen Gästen darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn man in der Beziehung mehrsprachig ist. Was macht das mit einem? Was sind die schönen Seiten der Mehrsprachigkeit und wie wird das vielleicht auch doch manchmal gesellschaftlich ein bisschen problematisch oder führt zu Situationen, die man gar nicht erwartet hat als binationales Paar? Also wir wollen das durchaus ein bisschen kritisch hinterfragen und mit dabei sind heute meine tollen Gäste, die ich euch nicht länger vorenthalten will. Am besten, ihr stellt euch vielleicht einfach selbst ganz kurz vor und erzählt ein bisschen was über euch, so viel ihr Lust habt. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch sehr gespannt auf unsere binationalen Paare hier in der Runde. Vielleicht, Virginia, José, wollt ihr einfach mal anfangen?
Ja, hallo, eine kurze Vorstellungsrunde. Mein Name ist Virginia, ich bin gebürtig eigentlich aus Norddeutschland. Inzwischen wohne ich mit meinem Freund und unserer Tochter wohnen wir in Köln. Ja, dementsprechend ist natürlich meine Muttersprache auch Deutsch.
Ja, hallo, José ist mein Name, komme aus Peru, Lima. Meine Muttersprache ist Spanisch und wir wohnen in Köln mit meiner Freundin Virginia und meine Tochter Josephine, 4 Jahre alt. Seit 6 Jahren in Köln. Meine zweite Heimat ist Köln, kann man so ruhig so sagen.
Herzlich willkommen, Virginia, José, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und danke für eure Vorstellung. Vielleicht machen wir dann gleich mal weiter mit Nina. Kannst du dich vielleicht auch ganz kurz vorstellen und von eurem binationalen Paar ganz kurz erzählen?
Ich bin Nina, 38 Jahre alt und komme aus der Nähe von München. Mein Mann Ernesto ist 43 und kommt aus Panama. Wir sind seit 16 Jahren zusammen und seit 15 Jahren verheiratet. Wir haben 3 gemeinsame Söhne, die sind 14, 12 und 9 Jahre alt. Wir wohnen seit knapp 7 Jahren auf der Isla Bastimentos vor der Karibikküste Panamas. Das ist auch der Heimatort meines Mannes.
Vielen Dank, Nina, und auch herzlich willkommen. Und dann schalten wir sozusagen noch nach Australien und sagen herzlich willkommen zu Rabea und Steve. Könnt ihr euch bitte auch ganz kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Rabea.
Und ich bin Steve.
Und wir sind ein deutsch-australisches Paar und leben in Melbourne. Seit April sind wir Eltern von unserer wunderbaren kleinen Mona.
Vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. Ja, und dann ist noch Dana bei uns im Podcast. Dana ist tatsächlich die einzige von den Interviewkandidaten, die ich vor Ort interviewen konnte. Aber das war bei den anderen ja aufgrund der Entfernung leider nicht möglich. Also schön, dass das geklappt hat, Dana. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz ein bisschen vorstellen und auch von dir und deinem Partner oder von eurem binationalen Paar erzählen. Erzähl einfach gerne, was du Lust hast.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Genau, ich bin Dana, ich bin jetzt 22 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft in Berlin. Und im letzten Jahr habe ich ein Jahr in Spanien verbracht mit dem Erasmus-Programm. Und wie das bei Erasmus auch so oft passiert, habe ich auch da jetzt meinen aktuellen Freund kennengelernt. Und genau, wir leben jetzt gerade auch in einer Fernbeziehung. Ich bin hier in Deutschland, er ist in Spanien. Das ist so erstmal zur Einführung.
Da Dana ja, wie gesagt, die einzige Interviewpartnerin ist, die ich persönlich interviewen konnte, wir haben uns bei mir zu Hause getroffen, würde ich ganz gerne mit dem Interview von Dana starten, weil sich da einfach ein ganz interessantes Gespräch auch daraus entwickelt hat, das ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und nach diesem Gespräch mit Dana, das ist vielleicht auch so ganz gut, damit wir ein bisschen mit dem Thema einfach warm werden, möchte ich dann gerne die Erfahrungen der anderen Paare auch natürlich mit euch teilen. Die anderen Paare, denen hatte ich vorher Fragen geschickt und die haben mir dann die Antworten zukommen lassen auf diese Fragen. Und das können wir uns dann eben auch gleich anhören und haben dann hoffentlich ganz viele verschiedene und vielfältige Eindrücke von dem Thema Mehrsprachigkeit, bevor wir dann vielleicht auch ja, das ein oder andere noch ein bisschen hinterfragen oder auf den ein oder anderen Aspekt noch ein bisschen tiefer auch eingehen. Aber wie gesagt, starten wir doch jetzt erstmal mit Dana. Eine der wichtigen Fragen, da wir eben über das Thema Mehrsprachigkeit sprechen und ich vermute jetzt mal, du bist nach Spanien gegangen, um auch dein Spanisch zu verbessern. Wie ginge das besser als mit einem spanisch sprechenden Partner? Sprecht ihr denn auch überwiegend Spanisch in der Beziehung oder wie hat sich das bei euch eingependelt?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das die beste Art ist, Sprachen zu lernen, weil man eben alle Bereiche kennenlernt. Also wirklich das Alltagsspanisch, was man eben auch mal braucht, um in einem Streit klarzukommen, über alle möglichen Themen zu sprechen. Und wir sprechen auch überwiegend Spanisch, also eigentlich nur Spanisch. Und ja, ich würde sagen, dass das auf jeden Fall auch mir etwas gebracht hat. Aber es bringt natürlich auch seine Schwierigkeiten, wenn man mal nicht in seiner Muttersprache die ganze Zeit eben mit dem Partner nur sprechen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Und ich finde auch immer den Begriff Fremdsprache so ein bisschen blöd, weil ich mir immer so die Frage stelle, kommt irgendwann der Punkt, wo die Fremdsprache dann nicht mehr fremd ist? Also mich stört immer so ein bisschen das Fremd einfach daran, weil wenn ihr jetzt gerade so in der Beziehung oder wenn man generell in einer Beziehung über die intimsten, engsten Dinge spricht und das dann aber in einer vermeintlichen Fremdsprache. Also irgendwann hat man ja, glaube ich, auch so seinen eigenen Kommunikationscode und es ist dann gar keine fremde Sprache mehr so richtig. Oder fühlt sich das für dich immer noch so an? Ich weiß nicht, magst du vielleicht einfach so ein bisschen beschreiben, wie dein Gefühl ist, ob ihr so euer eigenes Spanisch habt oder einfach eure eigene Sprache oder wie fühlt sich das gerade so an?
Ja, das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt. Also mit Sprachen ist es ja gerade auch so, der Sprache, der man gerade ausgesetzt ist, die bestimmt dann eben auch das Leben und auch wie man denkt. Irgendwann fängt man an, auf dieser Sprache zu träumen und wie du schon gesagt hast, dann ist eigentlich das Wort Fremdsprache gar nicht mehr der richtige Begriff. Dann haben wir zum Beispiel auch einmal ausprobiert, auf Englisch zu reden, damit mein Freund eben auch sein Englisch ein bisschen üben kann, hatten wir so als Idee. Und das ging plötzlich nicht mehr. Also auch wenn mein Englisch eigentlich, dachte ich, besser wäre als mein Spanisch, war es eigentlich nicht mehr möglich, auf einer anderen Sprache jetzt zu reden, weil das Spanisch einfach für uns die Sprache ist, in der wir kommunizieren. Das sind dann ja auch Bereiche von Themen, die man anspricht. Und dann wird es irgendwann schwierig, das auch in einer anderen Sprache überhaupt zu machen, sodass ich sagen würde, dass ich Spanisch jetzt gar nicht mehr als fremd bezeichnen würde, weil es eben eine sehr vertraute Sprache jetzt für mich auch ist und ich mir eben auch gar keine andere Sprache jemals mehr vorstellen könnte, um mit ihm zu kommunizieren auf dieser Ebene, die wir gerade haben.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, auf den ich dann auch gleich nochmal zurückkommen werde. Noch ganz kurz, da hat es vorhin auch angesprochen, so der erste Streit oder es bleibt halt einfach nicht aus, dass man in einer Beziehung streitet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie fühlt es sich dann an oder wie hat es sich angefühlt, so dieser erste richtige Streit auf Spanisch, wenn du davon erzählen magst, wenn es nicht zu privat ist?
Ja, das ist auf jeden Fall, also im Nachhinein lustig. In dem Moment fand ich es nicht so lustig. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich mich aufgeregt habe, aber ich war auf jeden Fall ziemlich wütend und wollte das auch klar machen. Bei meinen Ausführungen fiel es mir dann aber doch ein bisschen schwer, genau das auszudrücken, was ich dachte, sodass er und ich dann auch irgendwann einfach in Gelächter ausbrachen. Ist, wenn man es positiv betrachtet, im Nachhinein vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit, einen Streit dann humorvoll zu beenden, vor allem wenn es um banale Dinge geht und nicht um jetzt die ernsthaftesten Themen. Wir sind beide einfach dann irgendwann lachend da rausgekommen. Es war dann, also in dem Moment fand ich es nicht so lustig wie jetzt im Nachhinein. Also es ist auf jeden Fall schwierig, in einer ernsthaften Situation dann sich so ausdrücken zu können, wie man das gerne wollen würde. Und man hat das Gefühl, dass man auch in Argumentationen immer irgendwie ein bisschen benachteiligt ist, weil man eben nicht weiß, wie man sich genau ausdrücken soll. Also Argumentation ist ja auch immer, wer gut argumentieren kann, ist jemand, der auch gut in der Lage ist, die Sprache zu verwenden und für sich zu verwenden. Und das ist eben in einer Fremdsprache dann doch nochmal ein bisschen anders. Aber das ist auch wie mit allem, sage ich da, Übung macht den Meister. Also beim fünften Streit ging es dann schon ein bisschen besser.
Na gut, dann hoffen wir, dass nicht so viele Streite noch folgen werden. Aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Also ich habe da sehr, sehr ähnliche Erfahrungen einfach gemacht. Und irgendwann ist man da so ganz intuitiv dann ja auch angekommen. Und so nach meinem ersten Streit auf Französisch, der war gar nicht mit meinem jetzigen Mann, aber nach meinem ersten Streit hatte ich so das Gefühl, jetzt bin ich in der Sprache angekommen. Und das hat mir dann irgendwie zumindest hinterher auch so ein triumphierendes Gefühl gegeben. Aber natürlich in der Streitsituation selber ist man einfach oft noch sehr hilflos. Und ich sage bis heute noch manchmal so, wenn wir uns missverstehen, ja, aber Französisch ist doch nicht meine Muttersprache, wobei das halt jetzt auch nicht mehr zieht. Ich versuche es zwar immer wieder, aber ja, irgendwann so nach einer gewissen Zeit muss man dann einfach davon ausgehen, dass sich so eine Sprechroutine irgendwie in der Beziehung eingestellt hat, dass man dann trotzdem sich in dieser Sprache, in der man jetzt spricht, ob das jetzt Spanisch, Französisch, was auch immer ist, halt so auf seine eigene Art und Weise doch irgendwie verständigt. Also es ist, ich glaube, jede Beziehung hat dann ja irgendwann so den Kommunikationscode auch mit den eigenen Wörtern und mit den eigenen Insider-Ausdrücken vielleicht. Also da hat ja doch dann jeder einfach so seine eigene Sprache irgendwann gefunden. Und jetzt möchte ich aber eben nochmal genau zu diesem Punkt zurückkommen, weil du eben auch gesagt hast, wenn man einmal diese Kommunikationssprache für die Beziehung gefunden hat, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Also ich kenne ehrlich gesagt auch kein Pärchen, das dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt sprechen wir von heute auf morgen irgendwie eine andere Sprache und das, also ich kenne kein Pärchen, bei dem das irgendwie funktioniert hätte. Vielleicht gibt es diese Pärchen, die können sich dann gerne auf Instagram melden und Bescheid sagen, das würde mich echt total interessieren. Aber meistens ist es ja dann wirklich so, wenn man einmal so in dieser Sprache drin ist, dass man dann eben auch einfach dabei bleibt. Und dann ist aber so die große Herausforderung, wenn ein Ortswechsel stattfindet, also wenn jetzt zum Beispiel dein Freund vielleicht irgendwann mal nach Deutschland kommt oder ihr vielleicht auch mal längere Zeit in Deutschland leben würde, dann schaltet sich ja oft auch so ein bisschen das Umfeld ein. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da vielleicht schon mal ein bisschen so Gedanken drüber gemacht habt. Was passiert dann sozusagen?
Ja, genau. Also in der Theorie klingt das ja alles ganz toll. Wir leben in Spanien und sprechen auf Spanisch. Und wenn wir dann eben den Ort mal wechseln sollten, dann sprechen wir eben auf der Sprache, die man in dem Land spricht. Aber in der Praxis, also ich habe diesen Schritt jetzt selbst noch nicht erlebt, aber da wir uns beide vorstellen können, auch vielleicht mal in Deutschland oder in einem ganz anderen Land zusammenzuleben, wird es sicherlich noch kommen. Und ich denke mal, dass das einfach in der Praxis nicht so leicht ist, wie wir schon jetzt auch gesagt haben. Also wenn man einmal seine Kommunikationsebene gefunden hat, bei uns beiden zum Beispiel sind es jetzt auch ein paar deutsche Wörter zum Beispiel, die damit einfließen, die er gelernt hat, die wir jetzt in einer bestimmten Situation zum Beispiel der Ausdruck, oh mein Gott, sagt er immer, wenn irgendwas ist. Das hat er gelernt. Und das gehört jetzt zu unserer persönlichen Sprache dabei, da schon mit dazu. Das heißt, das gibt es schon. Aber dann von heute auf morgen wirklich die Sprache zu wechseln, das stelle ich mir schwierig vor. Wir haben auch eine Zeit lang versucht, irgendwie einen Tag in der Woche einzuführen, an dem wir auf Englisch reden. Das hat eine Minute lang geklappt. Und dann, wenn es um irgendwas ging, was dann schon wieder ein bisschen tiefgründiger war, sind wir beide direkt wieder auf das Spanisch zurückgekommen. Deswegen stelle ich mir das einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig bis undurchsetzbar vor, weil eben, ja, die Sprache, die beeinflusst ja natürlich auch, wie man redet, teilweise ja auch den Charakter, bin ich zumindest der Meinung. Da ist es einfach schwierig, dann komplett die gesamte Sprachbasis zu wechseln. Also ich halte das einfach für eine große Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten uns ja auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen unterhalten, wo du mir dann auch gesagt hattest, so in der Vorbereitung auf den Podcast, wenn er Deutsch lernen sollte, dann würdest du ihm das halt eigentlich für ihn wünschen, damit er halt zum Beispiel Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat oder damit er halt nicht von anderen jetzt vielleicht aufgrund von vermeintlich sprachlichen Defiziten in Anführungszeichen irgendwie diskriminiert werden sollte und dass es gar nicht so sehr darum geht, dass du das jetzt möchtest, dass er das lernt, weil dir das so persönlich wichtig ist, oder habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich selber habe gar nicht den Wunsch, jemals mit ihm in der Beziehung auf Deutsch zu sprechen, weil sich das einfach, glaube ich, gar nicht mehr so natürlich und richtig anfühlen würde. Also wir sind jetzt so in diese Beziehung reingekommen, auf dieser Sprache und fühlen uns damit so wohl. Also wenn das irgendwann mal passieren sollte, kann das ja sein, aber ich kann es mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen. Und ich für mich persönlich bin damit auch super zufrieden. Ich bin ja auch nach Spanien gegangen, weil ich die Sprache so sehr liebe und mich da jetzt auch wirklich reingefunden habe und die mir auch gar nicht mehr so fremd vorkommt. Von daher für unsere Beziehung, für diese Kommunikation bräuchte ich das gar nicht. Aber natürlich, wenn wir mal in Deutschland zusammen leben sollten oder er auch, wie auch immer, würde ich natürlich aus dem Grund das natürlich trotzdem unterstützen und wollen, wenn er auch die Sprache lernen würde. Aber natürlich nicht für die Beziehung, sondern ja, eher für sich persönlich, wie du schon gesagt hast, für den Arbeitsmarkt, natürlich auch für die Familie. Meine Familie spricht jetzt nicht unbedingt Spanisch alle, solche Dinge. Aber dann sage ich auch wieder, Sprache ist Kommunikation und Kommunikation kann man auch auf seinen eigenen kreativen Wegen irgendwie ausüben. Also ich glaube, da muss man auch einfach mal von diesem festgefahrenen Konstrukt Sprache wegkommen und schauen, dass man sich auch so verständigen kann.
Yay, sehr schöne Worte, Dana. Das kann ich nur so wirklich unterschreiben. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über eure Beziehung sozusagen gesprochen, über die sprachlichen Wege, die ihr da einfach gefunden und vielleicht auch neu entdeckt habt, ein Stück weit, was super, super spannend war auf jeden Fall. Und zum Schluss noch eine Frage, weil es geht ja auch so ein bisschen um Mehrsprachigkeit bei Kindern. Und gut, Kinder sind bei euch jetzt noch nicht im Spiel, kein Druck. Aber du bist ja auch selber mehrsprachig aufgewachsen. Falls du Lust hast, magst du dazu vielleicht einfach noch kurz ein bisschen was erzählen und dann vielleicht auch sagen, wie dich diese Mehrsprachigkeit geprägt hat oder beziehungsweise auch, soweit du dich erinnern kannst oder es halt auch aus Erzählungen weißt, wie deine Eltern das einfach gemacht haben, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du erfolgreich mehrsprachig jetzt unterwegs bist. Also irgendwas haben deine Eltern auf jeden Fall richtig gemacht, wobei auch da richtig natürlich immer in Anführungszeichen, weil auch da gibt es, denke ich, ganz viele verschiedene Wege, die dann alle irgendwie zu einem Ziel führen. Und auch da Ziel ist relativ, weil, wie man auch schon gesagt hat, Sprache verändert sich ständig, ist im Wandel und Kommunikation steht auch also meiner Meinung nach übersprachlich 100%iger Korrektheit. Also genau, das so als nur am Rande im Prinzip. Aber magst du vielleicht einfach kurz ein bisschen davon erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, sodass sowohl mein Bruder als auch ich eben seit der frühen Kindheit eben auch mit dieser Sprache aufgewachsen sind, also mit Serbisch. Und ich persönlich kann heute sagen, dass ich wirklich nur positive Erinnerungen an das alles habe. Also bei uns hat es eben auch praktische Gründe, weil eben die Familie, die in Bosnien noch ist, die kann kein Deutsch. Und zur Verständigung war es sowieso notwendig, dass wir irgendwie mit dieser Sprache eben in Verbindung kommen. Und wir haben zum Beispiel immer den ganzen Sommer dort verbracht, bei den Großeltern, mit der ganzen Familie. Und so, dass wir diese Sprache einfach von der Kindheit an mit dabei hatten. und die so gelernt haben. Und meine Eltern haben das auch so gemacht. Mein Vater hat hauptsächlich natürlich auf Deutsch mit uns gesprochen, hat aber auch diese Sprache eben erlernt. Das finde ich persönlich auch toll, dass wir uns eben in beiden Sprachen innerhalb der Familie auch unterhalten können. Das muss ich schon sagen, dass es ein Vorteil ist, wenn wir jetzt mit der Mutter sprechen, der Vater das nicht versteht, solche Sachen eben auch auf Familienbasis.
Also das heißt aber praktisch, es gab bei euch jetzt in der Familie nicht irgendwie so eine komplette Sprachtrennung, dass ihr irgendwie gesagt habt, ein Elternteil spricht nur das, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es war mal so und ihr habt praktisch ja immer mal wieder Serbisch gesprochen, immer mal wieder Deutsch in der Familie.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Also da gab es keine klare Trennung. Natürlich hat meine Mutter versucht, mit uns schon auf Serbisch zu sprechen, wann es ging. Aber es war jetzt eben nicht so streng, der Vater spricht auf Deutsch und die Mutter auf Serbisch und so muss das sein. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Hannover, wo meine Eltern eben wohnen und mein Bruder auch noch, haben wir auch einen großen Freundes- und Familienkreis, der eben auch auf Serbisch spricht. Das heißt, wenn wir in dem Bereich sind, wird natürlich auf der Sprache gesprochen und wenn man mit anderen Leuten ist, die eben auf Deutsch reden, dann so. Also da gab es eigentlich keine klare Trennung. Das ist immer situationsabhängig und manchmal auch ein Mischmasch an Sprachen, was meine Mutter eigentlich am Anfang vermeiden wollte, dass wir dann eben in einem Satz die Sprachen mehrmals mischen, aber das kommt dann eben auch, ob man möchte oder nicht, dazu. Also ich denke mal, da muss man auch einfach auf sein Bauchgefühl hören und schauen, wie es sich gerade richtig anfühlt und es einfach ohne Zwang irgendwie betrachten. Also mein Bruder und ich sprechen jetzt beide Serbisch gut genug, um uns mit allen verständigen zu können. Natürlich nicht perfekt, aber ich sehe es auf jeden Fall als riesengroße Bereicherung, diese Sprache eben noch zu haben und ja, diesen Teil in mir auch mitzuhaben.
Super schön. Vielen Dank, dass du ein bisschen eben so von deinen Erfahrungen berichtet hast, weil wir eben auch noch andere Paare haben, die gerade dabei sind, ihre Kinder mehrsprachig zu erziehen. Also mein Partner und ich ja unter anderem auch. Deswegen ist es auch immer hilfreich, mal mit jemandem zu sprechen, der sozusagen selbst ja mehrsprachig aufgewachsen ist und einfach mal ein bisschen so zu erfahren, wie sich das vielleicht angefühlt hat oder wie die Eltern das gemacht haben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das war auf jeden Fall sehr, sehr bereichernd. Und ich denke, jetzt sind wir auch alle gespannt auf die anderen Paare, die sich auch zum Thema Mehrsprachigkeit geäußert haben. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe da vorab ein paar sehr offene Fragen auch formuliert. Also man musste nicht auf alles antworten, sondern konnte sich da so ein bisschen was raussuchen. Und Virginia und José, das fand ich total schön, die haben mir auch noch was zu ihrer Kennenlerngeschichte aufgenommen und haben ein bisschen davon erzählt, wie sie sich überhaupt das erste Mal getroffen haben. Das ist ja auch immer ganz spannend, oder das ist ja auch eine Frage, die man Paaren ganz oft stellt. Und bei binationalen Paaren ist es dann auch immer sehr schön zu sehen, wie man sich doch auf sehr, sehr vielfältige Weise kennenlernen kann. Deswegen dachte ich, wir steigen doch jetzt einfach mal ein und Virginia, José erzählt uns, wie hat das mit euch angefangen?
Schön, ja, wo wir uns kennengelernt haben, also die Frau, die immer ich getroffen haben wollte, in Köln, am Uferrhein in Köln, bei Salsa Tanzen, haben wir uns kennengelernt. Das war ein Sonntag, kann ich mich gut erinnern. Ja, das war im Winter.
Im Winter, Januar, genau.
Und ja, das war...
War eine Salsa-Party, auf die ich eigentlich gar nicht gehen wollte, weil es Sonntag war und spät, aber mich ein paar Freunde überredet haben. Und du wolltest, glaube ich, auch eigentlich gar nicht hin. Du hattest auch was Besseres vor, aber dich haben auch Freunde überredet, hast du mal gesagt.
Ja, nein, das war anders so gewesen. Ich wollte meinen Freund, ich war mit einem Kumpel da und der wollte unbedingt in diese Ecke da, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Aber ich wollte nicht in diese Ecke sein, ich wollte einfach da, wo einfach auf die Seite, wo nicht so viel los war bei der Party. Und ja, und dann mein Freund hat mich überredet, wir sind da hingegangen, da habe ich Virginia kennengelernt, also meine Frau, die ja. Mutter meines Tochter.
Ja, und genau, und das, was ich so faszinierend fand, war, wir haben gar nicht groß geredet an dem Abend. Wir haben eigentlich nur getanzt. Die Musik war eh viel zu laut, um sich zu unterhalten. Und ja, so haben wir wirklich einfach miteinander getanzt, bis die Lichter angingen und wir höflich gebeten wurden, den Raum zu verlassen. So war das. So war unsere Kennenlerngeschichte, ne?
Das passt doch eigentlich ganz schön, weil wir es ja auch vom Thema Kommunikation und Sprache hatten und dass Kommunikation ja auch auf ganz kreative Weise stattfinden kann und dass da auch ganz viel Paraverbales auf jeden Fall mit drin steckt. Da ist doch Tanzen auch eine schöne Gelegenheit, weil Tanzen ja auch eine Ausdrucksform ist. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kennenlerngeschichte. Nina, die ja mit ihrer Familie in Panama lebt, hat mir auch kurz von der Kennenlerngeschichte erzählt. Vielleicht hören wir einfach mal, wie das bei euch war, Nina.
Wir haben uns 2004 in Panama kennengelernt. Ich war hier für ein Auslandssemester und bin dann vor Beginn des Studiums noch ein bisschen durchs Land gereist und habe dann meinen Mann hier in seinem Heimatort auf der Insel kennengelernt.
Super, vielen Dank. Dann würde ich doch auch gleich sagen, nach diesem kleinen Einstieg, sollten wir doch direkt nochmal in unser Thema mit der Mehrsprachigkeit eintauchen und dann machen wir gleich bei dir weiter, Nina. Wie ist das bei euch mit den Sprachen, die zu Hause gesprochen werden? Kannst du da vielleicht einfach mal ein bisschen davon erzählen?
In unserer Familie gibt es zwei Sprachen, die täglich zu Hause gesprochen werden. Und zwar ist das zum einen Deutsch und zum anderen Guariguari. Guariguari ist ein karibisches Kreol, das auf Englisch basiert. Es ist sehr ähnlich wie das jamaikanische Patois, hat allerdings auch noch spanische Wörter und Wörter einer indigenen Sprache hier von Panama mit drin. Genau, also das ist die Erstsprache von meinem Mann. Meine Erstsprache ist Deutsch und das sind die Sprachen, mit denen wir uns zu Hause verständigen. Bei uns war es von Anfang an so, dass wir es nicht so getrennt haben, dass mein Mann nur Guariguari mit den Kindern spricht und ich nur Deutsch, sondern es gab immer wieder Mischungen. Mit meinem Mann habe ich anfangs Guariguari gesprochen, wobei da habe ich noch ein bisschen mehr Englisch gesprochen. Ja, Guariguari, mittlerweile ist es bei mir auch Guariguari. Und genau, also mit den Kindern von Anfang an beides. Die Kinder haben früher, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, untereinander Deutsch gesprochen. Seitdem wir in Panama wohnen, jetzt seit 7 Jahren, sprechen sie Guariguari untereinander. Genau. Und dann spielt auch Spanisch noch eine Rolle bei uns. Das sprechen wir zwar nicht untereinander, aber es ist die Landessprache. Und zum Beispiel Fernsehen ist hauptsächlich auf Spanisch. Genau, die Kinder. Also selbst wenn sie jetzt YouTube oder Netflix oder sowas schauen, dann suchen sie sich das meistens auf Spanisch raus, beziehungsweise das dann automatisch in Spanisch, weil wir halt in Panama sind. Und es kommt eigentlich so gut wie täglich vor, dass auch hier Leute vorbeikommen oder man einfach Kontakt mit Leuten hat, die Spanisch sprechen. Und dann sprechen wir eben, also wenn wir uns direkt ansprechen untereinander, eher selten in Spanisch, aber wenn man halt so in einer Gruppe spricht, ja, dann sprechen wir eben auch Spanisch. Somit sind es diese drei Sprachen, also Deutsch, Guariguari und Spanisch, die ich für uns als Familiensprachen zählen würde.
Wow, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da seid ihr auf jeden Fall ein Exzellenzbeispiel für Mehrsprachigkeit und das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert, wie viele Sprachen eure Kinder sprechen und ja, fast schon beneidenswert, einfach diese Chance in so einem mehrsprachigen Kontext aufzuwachsen. Und ich bin mir sicher, sowohl für deine Kinder war das ein sehr spannender Prozess, aber vermutlich auch für dich selbst, denn du bist da ja auch in gewisser Weise in diese Mehrsprachigkeit reingewachsen und hast sicher auch deine eigenen Wege und Strategien da gefunden. Vielleicht war es auch ein Prozess, der nicht immer ganz so einfach war. Wir hatten ja auch vorhin schon mit Dana darüber gesprochen. Es gibt natürlich vielleicht auch manchmal Streitsituationen oder nicht so schöne Momente in der anderen Sprache, die man dann auch irgendwie ausdrücken muss. Gab es da bei euch vielleicht auch solche Streitsituationen, die du dann in deiner Nicht-Muttersprache ausdrücken musstest? Und wie hat sich das angefühlt?
In der Fremdsprache bzw. Nicht-Muttersprache zu streiten oder diskutieren, würde ich sagen, fand ich anfangs eher schwierig und bin dann auch meistens zu Deutsch gewechselt. Mittlerweile, weil wir jetzt eben auch hier leben, wo diese Sprache die primäre im Umfeld ist und die Kinder sie untereinander sprechen, sodass ich sagen würde, dass diese Sprache schon mehr Gewicht hat im Alltag als Deutsch. Also Guari-Guari, deswegen ist es auch mittlerweile normal, in der Sprache zu diskutieren oder streiten. Wobei wir streiten tatsächlich auch wenig, also mein Mann und ich. Ja, mit den Kindern, da ist es dann doch eher auch so, dass ich dann mal zu Deutsch noch wechsle. Das stimmt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Mir ist auch schon aufgefallen, dass eben auch in Familien, in denen, nehmen wir mal an, eine Familie, die in Deutschland lebt und in die hauptsächlich Deutsch sprechen, aber wo ein Elternteil auch noch eine andere Erstsprache hat, dass dort dann zumindest die Kinder, selbst wenn sie die Erstsprache des einen Elternteils nicht können, sie aber dann meistens doch auch irgendwelche Schimpfwörter oder sowas können, was glaube ich daran liegt, dass viele Menschen, wenn sie so in Aufruhr sind, in Wut oder wie auch immer, dann doch in ihre Erstsprache wechseln.
Ja, danke auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht. Es ist aber ja auch auf jeden Fall sehr tröstlich zu wissen, dass ihr A, nicht viel streitet, aber natürlich B, dass es viel, viel mehr schöne Momente auch gibt, die man dann natürlich auch in der anderen Sprache ausdrückt oder einfach lernt auszudrücken. Wie fühlt es sich für dich an, diese schönen Momente sprachlich auszudrücken?
Schöne Momente in der Fremdsprache auszudrücken, finde ich leichter, weil es halt in dem Moment dann entspannter ist, spielerische Stimmung, sage ich mal. Deswegen klappt es meiner Erfahrung nach dann leichter, auch da irgendwie sich mehr Zeit zu nehmen, vielleicht für das auszudrücken, was man ausdrücken möchte und was vielleicht auch beim ersten Mal dann nicht perfekt klappt, aber dann formuliert man das halt nochmal um. Und ja, ich finde, wenn man in so einer lockeren, gut gelaunten Grundstimmung ist, dann ist das wesentlich einfacher.
Ja, ich bin auf jeden Fall ganz fest davon überzeugt, dass es auch einfach ein Prozess ist, in den man reinwächst und irgendwann, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ist die Fremdsprache dann gar nicht mehr fremd, sondern sie wird zur eigenen Sprache, zur eigenen Ausdrucksmöglichkeit. Aber klar, es gibt natürlich immer noch Situationen, wo man auch auf die Erstsprache zurückgreift, weil es einfach am naheliegendsten ist oder weil es einfach intuitiv in der Situation dann so kommt. Auf jeden Fall danke, Nina, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Jetzt haben wir auch noch Virginia und José, die auch eine gemeinsame Tochter haben. Erzählt doch mal, ihr beiden, wie ist das so bei euch zu Hause? Welche Sprachen sprecht ihr?
Also wir sprechen beide überwiegend Deutsch. Das liegt vor allem daran, dass ich sage das jetzt mal stellvertretend für José, dass er bereits sein halbes Leben schon in Deutschland lebt und es nicht anders kennt, oder?
Ja,
also für dich ist es eher ungewohnt, in Deutschland Spanisch zu sprechen.
Ja, gut, das ist so. Wir reden zu Hause Deutsch und ich rede im Moment sehr wenig meine Muttersprache, weil ich so wenig Kontakt habe mit den Spaniern oder mit Südamerikanern. Und mit meiner Tochter rede ich Spanisch nur, wenn ich im Bett gehe oder ab und zu, zum Beispiel wie vamos, oder wenn ich sie nicht so benimmt, so wie auf den Tisch sage ich auf Spanisch so ein bisschen laut, damit sie vielleicht mich versteht, zum Beispiel wie siéntate oder sitzen, gerade und so weiter, oder wie vamos oder te quiero, zum Beispiel, mucho, Ich hoffe, unsere Tochter wird schon langsam ein bisschen mehr Spanisch reden. Ich glaube, wenn sie so ein bisschen größer ist, will ich so gerne auch Spanisch sprechen, damit sie verstehen. Erst einmal, ich habe das Gefühl, sie will nur Deutsch, sie versteht Spanisch, aber wenn ich sage, ja, Josephine, wir reden ein bisschen Spanisch, sie sagt nein. Aber sie versteht schön, nur sie spricht nicht so gerne, glaube ich.
Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Als wir jetzt unseren letzten Urlaub in Peru gemacht haben, da wurde ja zwangsläufig eben nur Spanisch gesprochen mit ihr. Und sie hat dann da halt drauf reagiert. Also sie hat die Sachen geholt, auf die man sie aufgefordert hat. Oder also sie hat es offensichtlich verstanden. Und sie singt auch sehr gerne auf Spanisch, muss man sagen. Ja, also das ist tatsächlich schon das, was sie tut. Es bleibt irgendwas hängen, aber ob es jetzt und wie viel es ist und so, das ist halt noch irgendwie ganz schwer irgendwie zu sagen, genau. Und für uns als Paar ist es halt so, dass wir, ich weiß noch, ich habe mal versucht, einen Tag bei uns einzuführen, wo wir mal nur Spanisch sprechen. Und das hat so überhaupt nicht geklappt. Das war noch bevor unsere Tochter auf der Welt war. Und das ist, glaube ich, der Grund ist, Sprache muss halt schnell funktionieren. Es darf nicht irgendwie lange zu erklären sein, dann nochmal alles zu wiederholen. Das dauert halt ewig und irgendwann hat man halt die Geduld nicht mehr. Und daher ist es einfach für uns zu Hause irgendwie sehr schwierig, miteinander jetzt konsequent dann Spanisch zu sprechen. Aber es ist halt schon so, wenn wir dann Besuch von Rosés Freunden oder Familie haben, dann reden natürlich alle bei uns auch Spanisch und auch ich.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es eben, ja, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn einfach die Gewohnheit da ist, Deutsch zu sprechen, dass ihr dann einfach überwiegend Deutsch in der Familie sprecht. Aber natürlich, wenn sich dann wiederum der Anlass bietet und ihr ja auch alle Spanisch sprechen könnt, ist es natürlich auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, dass eure Tochter trotzdem auch mit der spanischen Sprache einfach vertraut ist und dass es dann für sie auch normal wird, mit ihren Verwandten aus Peru auf Spanisch zu sprechen. Ja, und vielleicht noch eine Zwischenfrage an José, weil Nina hatte vorhin so ein bisschen davon berichtet, wie sich das für sie anfühlt, in einer Nicht-Muttersprache zu streiten, aber auch die schönen Momente zu leben. José, wie fühlt es sich für dich an, den Alltag mit deiner Familie in einer Nicht-Muttersprache zu leben?
Für mich das Wichtigste ist gut, dass ich Deutsch spreche, damit ich später, ne, und habe ich kein Problem mit. Ich wünsche mir das, dass Josi eines Tages auch Spanisch redet auch, aber Deutsch ist, finde ich, ganz normal, finde ich okay, ganz gut, also sehr gut, weil meine Tochter ist hier geboren in Deutschland und muss Deutsch sprechen, ja. Habe ich die Meinung. Aber Spanisch wird vielleicht später vielleicht auch können.
Also ich wünsche mir schon, dass Josie wirklich gut Spanisch lernt. Vielleicht nicht muttersprachlerisch, aber schon gut, damit sie mit ihrer Familie halt irgendwie auch noch mehr reden kann und einfach mitkriegt, was ja ihre zweite Heimat irgendwo ist. Also Deutschland ist sicherlich das eine, aber in einer globalisierten Welt sind Sprachen halt immer wichtig. Vielleicht eine Sache, die ich dazu auch noch ergänzen kann. Ich selbst habe auch einige Zeit in England und in Argentinien gelebt und gearbeitet. Und ich kann José insofern verstehen, dass für ihn Deutsch halt schon so normal geworden ist, weil für mich ist auch damals Englisch und Spanisch nach einer gewissen Zeit in diesem Land normal geworden. Und ich habe in diesen Sprachen auch geträumt irgendwann. Also ich habe nicht mehr in meiner Muttersprache geträumt, sondern in der ich den ganzen Tag mich unterhalten habe. Sure. Und deshalb ist das, glaube ich, für jemanden irgendwann einfach normal, der in einem Land lebt.
Ja, danke auch an euch, Virginia und José, dass ihr eure Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit geteilt habt. Ja, und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, so mit eurer Tochter, wie sich das entwickelt hat, weil ja Sprache auch doch in erster Linie einfach eine Frage der Gewohnheit ist. Und wenn man sich da einmal so auf eine Kommunikationssprache festgelegt hat, das hatten wir jetzt heute auch schon öfters, dann ist es wirklich schwierig, da so einfach irgendwie zu switchen. Außer natürlich, man ist dann eben vielleicht durch familiäre Umstände, durch den Familienbesuch in Peru, wie ihr auch erzählt habt, wenn man dann einfach ja wieder in einem anderen Umfeld ist mit anderen Gewohnheiten, dann auf einmal, dann spricht man auch automatisch vielleicht die andere Sprache. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, wie geht's jetzt weiter? Wir haben auch noch Rabea und Steve, die auch noch von ihrer Sprachsituation zu Hause erzählt haben. Wir haben auch noch ein paar andere Dinge, die sowohl Nina als auch Virginia und José für uns aufgenommen haben. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und ich möchte gerne noch so ein paar allgemeine oder vielleicht auch ein paar kritischere Überlegungen zum Thema Mehrsprachigkeit anbringen. Und dann für die zweite Folge könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass ihr dann auf jeden Fall unsere eingeladenen Gäste wiederfindet. Also das heißt, die Interviews gehen sozusagen nächstes Mal weiter. Und ich wusste eigentlich auch schon vorher oder habe mir schon fast gedacht, dass das Thema Mehrsprachigkeit so ergiebig ist, dass man da echt stundenlang drüber reden kann und dass es da einfach schwierig sein wird, so irgendwie ein Ende zu finden, weil ich es auch so spannend finde. Also ich könnte auch unseren Interviewgästen einfach stundenlang zuhören, wie sie so von den Erfahrungen aus ihren jeweiligen Familien erzählen. Und deswegen dachte ich, damit das jetzt kein ewig langer 3-Stunden-Podcast wird, ist es doch auch ganz schön, wenn wir jetzt hier so noch ein bisschen mit ein paar theoretischen Überlegungen einfach abrunden und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge die Interviewgäste wiederfinden, wiederhören und dann eben vielleicht noch ein paar andere Aspekte thematisieren oder vielleicht auch noch vertiefen können. Das heißt, das ist jetzt soweit der Plan. Ich sage erstmal Danke an alle Paare, die mitgemacht haben, die mir ihre Erfahrungen geschickt und aufgenommen haben. Danke an Dana, die sich persönlich hat interviewen lassen. Und wie gesagt, nächstes Mal geht's weiter. Da hören wir dann eben auch noch von Rabia und Steve, von denen wir heute noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber wie gesagt, die Vorfreude ist die schönste Freude. Das heißt, jetzt noch ein paar Überlegungen von mir zum Thema Mehrsprachigkeit. Ja, und wenn ich jetzt selbst über das Thema spreche oder sprechen soll, dann fängt man natürlich normalerweise auch erstmal bei seinen eigenen Erfahrungen oder bei seinen eigenen Erwartungshaltungen an. Und da muss ich sagen, dass wir da als Paar etwas sehr, sehr Ähnliches erlebt haben, was auch einige von euch jetzt schon beschrieben haben im Interview. Und zwar einfach diese Erfahrung, wir hatten die Gewohnheit, Französisch untereinander zu sprechen, eigentlich von Anfang an. Und dann sind wir ja 2017 nach Deutschland umgezogen und dann hatte ich auch naiverweise oder wir hatten beide naiverweise so ein bisschen die Vorstellung, dass man eben das ändern könnte, also dass wir jetzt eben mehr Deutsch irgendwie in der Beziehung sprechen könnten. Und noch dazu kam dann eben auch so ein bisschen der Druck von außen, also jetzt auch kein böse gemeinter Druck, aber schon so die Erfahrung, dass auch das Umfeld natürlich immer mal wieder nachfragt, ja, wie sieht's denn aus und sprecht doch mal ein bisschen mehr Deutsch in der Beziehung, also teilweise auch aus dem Freundeskreis, wirklich gar nicht böse gemeint, aber dass da eben schon sehr, sehr oft einfach Kommentare zum Sprachverhalten in unserer Beziehung kamen. Und wenn ich das jetzt nochmal so rückblickend mir überlege, dann ist es halt eigentlich schon ziemlich absurd, dass Leute denken, sie können da irgendwie reinreden in die Kommunikation, die man in einer Beziehung hat. Aber erstaunlicherweise ist es tatsächlich so. Und ich war eben damals oder zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wirklich sensibilisiert für diese ganzen Fragen. Und deswegen hatten wir dann auch so mal als ernst gemeinten Vorschlag gesagt, ja, versuchen wir doch mal ein bisschen mehr Deutsch in der Beziehung zu sprechen. Und dann war es eben einfach total frustrierend zu sehen, dass es nicht funktioniert hat. Und es lag natürlich nicht daran, dass mein Mann irgendwie keine Lust hatte, die Sprache zu lernen. Ganz im Gegenteil, das hat er inzwischen auch wunderbar ohne mich hingekriegt. Aber es lag halt einfach daran, dass wir eben so daran gewöhnt waren, in unserer Kommunikationssprache Französisch, in unseren eigenen Codes, in unseren eigenen Wörtern, wo sicherlich auch mal das ein oder andere Deutsch mit reingerutscht ist, aber eben, ja, wie gesagt, in unserer eigenen Ausdrucksweise zu sprechen. Und das kann man eben nicht von heute auf morgen so einfach umstellen. Und dann haben wir aber auch sehr, sehr schnell festgestellt, das ist eben so interessant, warum hat das Umfeld denn so ein großes Interesse daran, dass man in der jeweiligen offiziellen, ich nenne es jetzt mal Landessprache, spricht? Und da habe ich eben so die Erfahrung gemacht, dass Mehrsprachigkeit, so positiv sie auch oft wahrgenommen wird oder erstmal vermeintlich vielleicht wahrgenommen wird, dass diese Mehrsprachigkeit aber eben auch schnell zur Bedrohung werden kann oder zu einer vermeintlichen Bedrohung oder zumindest als eine solche wahrgenommen wird. Vielleicht auch gerade von Leuten, die eben diese Fremdsprache nicht unbedingt verstehen. Und dann hatte ich neulich auch meine Freundin, die gesagt hat, als ich meinem Mann auf Deutsch eine Sprachnachricht geschickt hat, oh, das ist ja super, du schickst ihm eine Nachricht auf Deutsch. Und dann kam da dieses Kompliment, das irgendwie so deplatziert war, weil ich mir so dachte, warum? Also geht es jetzt wirklich darum, dass sie meinem Mann von Herzen wünscht, dass er gut Deutsch spricht? Oder geht es darum, dass sie sich vielleicht einfach unwohl fühlen würde, wenn sie jetzt nicht genau verstehen würde, was ich ihm da denn eigentlich für eine Nachricht schicke? Und auch da ist es, glaube ich, so, dass wir alle auch so ein bisschen damit aufgewachsen sind oder so sozialisiert worden sind, dass es eben auch Sprachen gibt, die besonders prestigeträchtig sind, weil es zum Beispiel eben internationale Sprachen sind oder weil die eben so wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Englisch, Spanisch oder Französisch. Das sind ja Sprachen, die eigentlich immer positiv wahrgenommen werden. Aber dann gibt es eben auch einfach Sprachen, die als nicht prestigeträchtig gelten, wie zum Beispiel Russisch oder Arabisch, wobei sich das bei Russisch vielleicht gerade so ein bisschen wandelt, auch Türkisch. Und natürlich hat es nichts mit der Qualität dieser Sprachen zu tun. Alle Sprachen sollten natürlich theoretisch gleich viel wert sein oder auf einer gleichen Ebene stehen. Aber das ist halt leider in der Realität oder zumindest in den Köpfen der Menschen, die ja gerne so alles in Schubladen einordnen. Und da gehören wir alle dazu, da kann sich niemand rausnehmen, denn so wachsen wir ja alle auf. Da gehört es eben einfach so ein bisschen zum Bild, dass es diese prestigeträchtigen Sprachen gibt und eben Sprachen, die nicht so prestigeträchtig sind, wo man sich dann auch mal schnell über den Akzent zum Beispiel lustig macht. Und auch das ist ja was man immer noch sehr häufig hat, dass Leute Akzente imitieren und dass das irgendwie so ein Witzfaktor sein soll. Und das wusste ich lange Zeit nicht, aber dafür gibt es tatsächlich auch ein Wort. Und zwar heißt das Linguizismus. Und Linguizismus, das ist auch eine Form von Rassismus, allerdings ein Rassismus, der spezifische Abwertungen und Ausgrenzungen von Menschen aufgrund ihrer Sprache, ihrer Akzente und Dialekte thematisiert. Und somit ist das auch eine Form der Machtausübung, dass man im Grunde jemanden unterstellt, der eine Sprache mit einem Akzent spricht, dass er diese Sprache eben nicht korrekt spricht oder dass er nicht auf derselben Ebene steht wie ein Sprecher, der den vermeintlichen Standardakzent hat, was auch immer das jetzt wiederum heißen soll. Und da gibt's auch einen super, super interessanten Artikel, der genau eben dieses Phänomen beleuchtet. Der Artikel ist von Inti Dirim. Und der heißt, also allein der Titel ist schon sehr fantastisch, weil er genau das nämlich ausdrückt. Der Artikel heißt: Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent denkt oder so. Und tatsächlich unter genau diesem Deckmantel wird ein Akzent oder ein vermeintlicher Akzent eben ganz oft dazu benutzt, um jemanden zu zeigen, du gehörst eigentlich nicht dazu. Und du bist nicht so intelligent wie wir. Also dieses Wir und dieses Du, das ist natürlich auch wieder dieser Ausgrenzungsmechanismus. Und da muss man dann jetzt auch nochmal grundsätzlich sagen, dass zum Beispiel in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen und nicht nur in europäischen Ländern natürlich, ein sogenannter monolingualer Habitus vorherrscht. Und das bedeutet im Grunde, dass man so tut, als wäre Einsprachigkeit die Norm, als hätte man also ein Land, eine Sprache, eine Kultur, als gehört das alles irgendwie zusammen. Und dadurch, wie gesagt, wird eben dieses Ausschlusskriterium wiederum erstellt, Sprache als Ausschlusskriterium und Mehrsprachigkeit so ein bisschen als die Abweichung von der Norm. Also so positiv Mehrsprachigkeit auch ist und so positiv sie auch von manchen natürlich wahrgenommen wird, so sehr kann sie wiederum von anderen als Bedrohung wahrgenommen werden, und zwar als Bedrohung der Nation oder eben dieses monolingualen Habitus. Und auch das natürlich hat nichts mit der Realität zu tun, weil es nicht erst seit 10 Jahren mehrsprachige Familien in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern der Welt gibt, sondern natürlich schon viel, viel länger. Und Mehrsprachigkeit sollte ja inzwischen gerade in unserem globalisierten Zeitalter etwas sein, was die Normalität und nicht die Ausnahme ist. Aber es wird eben immer noch so konstruiert, als ob ein Mensch nur eine Sprache, nur eine Nation, nur eine Kultur haben soll. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich immer so ein bisschen kritisch gegen den geschlossenen Kulturbegriff wende, weil der eben diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Öffnungen unseres globalisierten Zeitalters gar nicht richtig zulässt und gar nicht richtig anerkennt, dass man auch in Australien leben kann, so wie zum Beispiel Rabea und Steve, das, wie gesagt, kommt in der nächsten Folge noch, und dort vielleicht auch in einer deutschsprachigen Community sein kann. Davon hatte Rabea zum Beispiel erzählt, dass sie da in Melbourne auch eine ziemlich starke deutschsprachige Community haben, dass also die deutsche Sprache jetzt nicht unbedingt auf Deutschland beschränkt sein muss, um das jetzt eben an diesem Beispiel festzumachen. Aber dass eben gleichzeitig auch jemand in Deutschland leben kann und mit mehreren Sprachen aufwachsen kann, ohne dass die Person dadurch irgendwie weniger deutsch wäre. Aber genau das ist eben das Problem, dass man in den Köpfen eben nicht zulässt, dass ein Mensch diese Mehrsprachigkeit lebt und trotzdem sich vielleicht einem bestimmten Land zugehörig fühlt. Oder auch nicht, muss die Person ja auch nicht. Also auch diese Frage der Zugehörigkeiten ist natürlich sehr, sehr komplex und sollte jedem eigentlich auch offen gestellt sein. Und dann kann es eben passieren, also auch mit unseren Kindern zum Beispiel passieren, dass sie in die Schule kommen und man sie dann in eine Deutschförderklasse steckt, obwohl sie ja vielleicht von klein auf mit Deutsch aufwachsen, aber weil die Lehrkraft ihnen vielleicht einen vermeintlichen Migrationshintergrund zuschreibt oder den Nachnamen sieht und denkt, oh, der klingt aber nicht besonders deutsch. Also das können ja dann auch ganz, ganz viele Faktoren sein, wo dann ein Kind, das perfekt Deutsch spricht, in eine Deutschförderklasse kommt, weil man eben ja, dem Kind zuschreibt, nicht deutsch zu sein oder nicht gut genug deutsch zu sprechen. Und weil eben so dieses Bild, dass Kinder in Familien aufwachsen, wo man einfach mehrere Sprachen spricht und dass das gut ist, oder auch das Bild, dass man vielleicht zu Hause nur die eine Sprache spricht, aber das Kind dann vielleicht in der Kita oder im Kindergarten eine andere Sprache lernt, dass das auch nicht ausreichend ist in den Köpfen der Menschen. Und deswegen ist es, finde ich, so ein riesiges Paradox, dass auf der einen Seite ganz viele Studien gezeigt haben, wie toll Mehrsprachigkeit für Kinder ist und dass sie dadurch um so vieles kreativer werden, einfach verschiedene Strategien fürs Leben erlernen und auch eine größere Frustrationsgrenze einfach entwickeln, weil sie merken, oh, okay, wenn ich das auf der Sprache nicht ausdrücken kann, dann vielleicht auf der und einfach ein bisschen rumbasteln und rumprobieren. Das ist ja einfach für Kinder eine ganz tolle Entwicklungsmöglichkeit, die wirklich sehr, sehr stark das kreative Denken fördert. Und obwohl man das alles weiß, hat man auf der anderen Seite trotzdem so ein bisschen das Stigma von Mehrsprachigkeit oder von bestimmten Formen der Mehrsprachigkeit, die manchen Leuten dann immer noch so ein bisschen suspekt sind oder die fast schon auch als Bedrohung empfunden werden. Und man hat ja nicht umsonst immer ganz viele Schlagzeilen und jetzt sprechen die Kinder immer weniger Deutsch zu Hause und jedes fünfte Kita-Kind spricht kein Deutsch zu Hause und was weiß ich, was man da alles eben für Sachen liest, wo das eben so als Bedrohung dargestellt wird, was natürlich nicht der Fall ist. Und auch in den Schulen gibt es ja seit neuestem seit einiger Zeit gibt es ja in manchen Schulen den sogenannten herkunftssprachlichen Unterricht. Und auch an diesem Begriff zeigt sich ja einfach, dass man Leuten, die vielleicht zu Hause eine andere Sprache oder mehrere andere Sprachen sprechen, dass man diesen Leuten praktisch unterstellt, dass Deutschland ja dann nicht mehr die Herkunft sein kann, sondern man schiebt sie dann eben in die Schublade andere Herkunft, anders. Das ist nicht einfach nur ein Sprachunterricht, sondern ein herkunftssprachlicher Unterricht, der die Kinder ja dann wiederum von den anderen Kindern unterscheiden soll, die eben vielleicht nur mit Deutsch aufwachsen. Und das ist eben alles höchst problematisch, dass man den Kindern dann schon von diesem Alter an sagt, hey, ihr müsst euch eigentlich entscheiden und ihr seid nicht Deutsch, ihr habt ja noch eine andere Sprache und deswegen habt ihr automatisch auch eine andere Herkunft und ihr könnt gar nicht Deutsch sein oder ihr könnt nicht beides sein, ihr könnt nicht alles sein. Und diese Zuordnung von Identität in diesem, also in unserem globalisierten Zeitalter, wo es einfach so viele Öffnungen gibt und wo kein Mensch eine einzige Kultur hat, sondern wo jeder Mensch eigentlich ein hybrides Wesen ist, das sich in verschiedenen Sphären einfach bewegt und verschiedenen Einflüssen ausgesetzt ist und wo Individualität ja eigentlich stärker gilt denn je, da ist es, wie gesagt, höchst problematisch, dass wir immer noch so mit diesen Kategorien arbeiten. Und vielleicht, um nochmal ein kleines Beispiel aus der Praxis da einfach zu ergänzen, das ist auch echt erstaunlich, mit wie frühem Alter das schon losgeht mit den Schubladen. Also ich war mit unserer Tochter beim PKIP-Kurs, das ist so eine Eltern-Kind-Baby-Gruppe, da war sie gerade mal 4 Monate alt und hat ihre Babylaute gemacht, also was man halt so als Baby macht, ich weiß nicht mehr genau, welchen Laut. Und die Leute aus dieser Gruppe, die wussten, dass unsere Tochter mehrsprachig aufwächst. Und dann hat sie da ihre Babylaute gemacht. Und die Leiterin von dieser Gruppe hat dann jedes Mal, und das war auch kein Witz, es war wirklich ernst, hat sie jedes Mal gesagt, ja, also was ist das denn für eine Sprache, in der ihre Tochter da spricht? Also das ist ja kein Deutsch. Das hört sich ja nicht an wie Deutsch. Das kann kein Deutsch sein. Und hat dann, das war so krass und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man jetzt schon einem Baby unterstellt, dass es nicht
dazugehört, dass man das Baby schon in die andere Schublade steckt, wenn das Baby einen universellen Babylaut von sich gibt, nur weil man im Kopf diese Mehrsprachigkeit und das Deutschsein irgendwie nicht zusammenbringen kann. Und das war für mich eben so das Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, Mehrsprachigkeit ist toll, aber sie wird auch ganz schnell zum Ausschlusskriterium. Und die Leute, die sagen, oh wow, das Kind wächst Englisch-Deutsch auf, die sagen nicht mehr, oh wow, wenn man hinzufügt, es ist indisches Englisch oder wenn sie das hören würden, weil auch dann wäre sofort dieser Prestigefaktor wieder weg. Und die Leute haben eben dieses Bild von einem richtigen Englisch und von einem falschen Englisch, genauso wie es die Vorstellung von einem richtigen Deutsch ohne Akzent und einem falschen Deutsch mit Akzent gibt, was einfach der Komplexität unserer Zeit überhaupt nicht gerecht wird. So, aber wir wollen natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen negativen Gedanken enden, denn wir wissen ja, dass Mehrsprachigkeit eine tolle Sache ist, auf jeden Fall eine ganz bereichernde Erfahrung für uns in der Beziehung, aber auch für unsere Kinder ist es super schön, mit mehreren Sprachen aufzuwachsen und einfach zu sehen, dass es keinen Widerspruch zwischen verschiedenen Welten gibt. Das, denke ich, ist doch eine wichtige Message, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick, was erwartet uns in der zweiten Podcast-Folge zum Thema Mehrsprachigkeit? Ihr hört noch mehr Erfahrungen, zum Beispiel von Rabea und Steve. Wir sprechen nochmal über mehrsprachige Erziehung. Was ist da so die beste Strategie? Gibt es eine beste Strategie? Und ja, wir reden auch noch über ein paar andere interessante Aspekte, vielleicht auch nochmal so ein bisschen über Diskriminierungserfahrung aufgrund von Sprache und analysieren das ein bisschen kritisch. Aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, schöne Momente der Mehrsprachigkeit, an denen wir uns auch erfreuen möchten. Und vielleicht könnt ihr euch auch die Wartezeit auf die zweite Podcast-Folge ein bisschen versüßen und mal auf Virginias Blog schauen. Virginia hat nämlich auch einen Blog für binationale Paare. Am besten, Virginia, du stellst selbst ganz kurz deinen Blog vor und ihr könnt einfach mal draufschauen, während ihr wartet.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon einige Freunde hatte, die eine binationale Beziehung führten. Und daher war mir schon bekannt, dass das auch so ein bisschen Besonderheiten mit sich bringt. Ich wollte aber halt auch mehr tun, zu diesem Thema ein bisschen aufzuklären. Und daher habe ich halt einen Blog ins Leben gerufen, der unsere Erlebnisse ein bisschen darstellt. Mein Blog heißt cevichetrifftfischstäbchen.de. Kann man unter Google auch ganz einfach finden, unter Ceviche trifft. Genau, Ceviche ist übrigens ein sehr leckeres südamerikanisches Essen, was auf eine unserer Leidenschaften schon hindeutet, Essen. Ich wollte einfach mit diesem Blog eine Plattform schaffen für Menschen, um hier Erfahrungen auszutauschen, die sie gemacht haben.
Super, vielen Dank für die Vorstellung. Schaut es euch doch gerne einfach mal an. Und dann würde ich sagen, ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Und wenn ihr noch andere Anregungen, Ideen, Tipps zum Thema Mehrsprachigkeit habt, natürlich auch gerne Fragen, dann schreibt mir doch einfach in der Zwischenzeit auf Instagram. Viele liebe Grüße!